Wir sind mitten in einer Predigtreihe zu dem Thema, wie hat Jesus eigentlich die Bibel verstanden? Und Jesus war ja vom Beruf Zimmermann. Und ein Zimmermann, der braucht alle seine 5 Finger, um ein Werkzeug möglichst fest in der Hand zu haben und damit gut arbeiten zu können. Und genauso wie Jesus seine 5 Finger genutzt hat und die Zimmermannsleute, so stelle ich mir das vor, die achten auch darauf, dass sie möglichst ihre ganze berufliche Karriere lang und auch darüber hinaus ihre 5 Finger auch behalten, weil mit dem Verlust von jedem Finger verliert man auch ein Stück Zugriff und Sicherheit beim Arbeiten. Und genauso sollen wir auch 5 Prinzipien von Jesus lernen, wie er mit der Bibel umgegangen ist, sozusagen jedes Prinzip ein Finger oder jeder Finger ein Prinzip. Und auch für uns ist es wichtig, diese 5 Prinzipien vielleicht zu verinnerlichen, wenn wir die Bibel lesen, um da auch einen sicheren und einen guten Zugriff drauf zu haben. Ganz viele von den Gedanken sind, Ehre wem Ehre gebührt, einem Buch entnommen von Uwe Schäfer. Hier ist es mal. Das Buch heißt Die Theologie des Zimmermanns. Ist ein ganz kleines, schmales Buch. Kann man an 2 Abenden ganz locker mal lesen. Bibelauslegung von Jesus lernen. Wer das haben möchte, im Kultshop haben wir das aktuell nicht vorrätig, aber ihr könntet die Alex anschreiben. Das wird das dann irgendwie versuchen, wieder zu bestellen und dass man das dann so in 1-2 Wochen dann auch, dass ihr es mitnehmen könnt. An der Stelle eine kleine Buchempfehlung und natürlich halt auch Ehre, wem Ehre gebührt, denn die Gedanken sind größtenteils aus diesem Buch hier auch entnommen. Und letzte Woche hatten wir das erste Prinzip, so wie Jesus die Bibel verstanden hat. Und zwar ging es um das Thema, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Wenn Jesus Aussagen getroffen hat zu Themen oder auch in Streitgespräche verwickelt war, dann hat er auch geschaut, okay, was sagt denn die Bibel auch an anderen Stellen zu dem Thema? Und welche Aussagen finden sich auch nicht nur mal so als Randbemerkungen, sondern sind, wo es auch 2 oder 3 gleiche Aussagen dazu gibt. Darüber hinaus war uns wichtig auch zu sehen, es gibt manchmal, wenn wir die Bibel lesen, Aussagen, die uns verwundern und die uns sehr, sehr widersprüchlich vorkommen. Und doch bilden sie häufig wie so 2 Leitplanken. Und es ist eigentlich ratsam, weder die linke noch die rechte zu durchbrechen, sondern irgendwie so in der Mitte ist dann eigentlich die Wahrheit. Und beide Sachen sind wahr. Heute geht's um, mal gucken, wie viele Prinzipien wir heute schaffen. Ich glaube maximal 2. Und ich möchte gerne erstmal eine Sache mit euch ein Prinzip, also letzte Woche, die Bibel mit der Bibel auslegen. Heute das 2. Prinzip, dass Erkenntnis Stückwerk ist und wir Ergänzung brauchen. Also Gott zu erkennen, ein Stück von Gott verstanden zu haben, man hat eigentlich als Mensch nie das ganze Bild, nie Gott ganz verstanden, sondern immer nur einen Teil verstanden. Und man braucht Ergänzung. Und bei Jesus war das auch so. Jetzt sagst du vielleicht im Moment, bei Jesus war doch Gott im Menschenformat. Und das wirft ja auch direkt mal die Frage auf, taugt er dann überhaupt als Vorbild? Weil allein das würde ja erklären, warum er so ein brillanter Bibelausleger ist, weil er ja auch irgendwie 100% Gott ist. Aber Jesus war auch nicht nur 100% Gott, sondern auch 100% Mensch. Und deswegen taugt er auch als Vorbild. Ansonsten wäre er ja doch unerreichbar. Und auch das ist mal so vielleicht nochmal eine Bemerkung, 100% Gott oder 100% Mensch, auch das klingt ja schon gerade für Deutsche als eine völlig falsche Aussage. Weil man könnte ja, eigentlich wäre es doch korrekt, mehr als 100% geht nicht, das haben wir in der Schule so gelernt. Man kann also eigentlich nur 50% Mensch sein und 50% Gott. Genauso wie wir, wenn wir ein Wahlergebnis hören, dann kann nicht sein, dass irgendwie die CDU 100%, die SPD 100% und die Grünen auch 100% bekommen haben. Das geht ja gar nicht. Die Bibel ist nicht von uns Deutschen geschrieben, das ist schon mal so eine Sache. Und diese Aussagen oder diese Erkenntnisse, die auch schon sehr, sehr alt sind, haben manchmal ein anderes Denken zugrunde. Vielleicht ist es eher sowas, wie man sagen kann, wie vielleicht auch du sagen könntest, ich bin irgendwie 100% Freund, ich bin 100% ein Jesus-Nachfolger, ich bin 100% Ehemann, ich bin 100% Papa oder Mama, ich bin ich. Und genauso ist Gott einer, und Jesus auch Mensch und Gott zugleich. Und auch bei ihm war auch seine Erkenntnis von sich selber Stückwerk, zumindest als er Jugendlicher war. Da gibt es eine Stelle, da ist Jesus 12 Jahre alt wird von seinen Eltern gesucht, 3 Tage lang. Und es begab sich, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und wir können hinterher lesen, auch noch ein paar Verse weiter, ein paar Sätze weiter, dass auch seine Weisheit zunahm. Also die war noch nicht direkt sozusagen voll da, sondern auch das irgendwie nahm irgendwie zu. Und das ist so der erste Punkt, den wir, glaube ich, von Jesus lernen können. Jesus saß da, okay, er war jetzt 12 Jahre alt, aber er hat Fragen gestellt. Und gute Fragen zu stellen, ist, da liegt viel Weisheit drin. Aber wichtig ist halt auch, meine Fragen hat ja jeder, wenn er ehrlich ist. Aber nur wer sie zu stellen weiß, der bekommt auch Antworten. Und wer nicht fragt, bleibt dumm, sagt man ja soweit. Ne? Wer länger mit Jesus unterwegs ist, der hat auch sicher schon mal gemerkt, dass es Jesus wichtig ist, dass wir ehrlicher werden. Ehrlicher vor ihm, ehrlicher zu uns selber, ehrlich vor anderen Menschen. Und sich Fragen ehrlich zu beantworten, da liegt eine sehr große Power drin. Und das, was ich auch festgestellt habe, dass wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, dass das häufig so ist, auch bei ganz weisen Leuten, dass irgendwie die Fragen verrückterweise manchmal mehr werden und unsere Antworten weniger. Aber die Antworten, und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pessimistisch an, aber die Antworten, die wir dann haben, werden irgendwie belastbarer oder vielleicht auch ehrlicher. Und ich glaube, dass Gemeinde, dass es ein Ort ist für Fragen, dass es ein Ort ist auch für Zweifel, die sowieso immer auch da sind. Und dass es ein Ort ist für Sucher und auch für Finder und auch wo Leute sagen dürfen, dass die bisherigen Antworten irgendwie dass sie unzufrieden sind mit vielleicht Antworten, die sie gehört haben oder wo sie sagen, irgendwie das reicht mir nicht, ich bin noch nicht zufrieden damit. Fragen zu stellen ist eine hohe Kunst. Und trotzdem gibt es auch so Fragen, die sind echt ätzend. Es gibt auch Fragen, also gute Fragen zu stellen. Und es gibt auch so ein Hinterfragen, was eigentlich fast schon eher deinen Glauben zerstört. Man kann sich bei manchen Fragen so viel im Kreis drehen, bis einem ganz schlecht wird. Wo das Bibellesen schon eher abturnend ist, Glauben abbauend ist, als aufbauend ist. Und gerade bei so Nebenthemen. Und dann gibt es so einen Grundsatz, dass man sich vielleicht auch manchmal die Bibel so lesen sollte, wie man Fisch isst. Man sollte einfach mal die Gräten beiseite lassen und nicht ewig auf den Gräten rumkauen. Oder vielleicht auch eher mal zu sagen, hey, ich habe eher ein Problem mit den Stellen, die ich verstanden habe, als mit den Sachen, die ich noch nicht verstanden habe. Weil das manchmal viel effektiver ist, über die Dinge nachzudenken, die wir verstanden haben. Und ein Beispiel für so ein ätzendes Nachdenken oder so ein ätzendes Fragen an manchen Stellen ist zum Beispiel diese Stelle. 1. Timotheus 1, die Verse 3-5. Da schreibt Paulus an seinen Freund und Schüler Timotheus: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Paulus kritisiert hier einmal, dass es irgendwie Leute gibt, die einfach ganz fremde oder irre Lehren verbreiten. Das ist ein großes Thema. Und auch ich glaube, dass das ja leider so ist, dass die Bibel und auch Zitate aus der Bibel wurden schon zu fast jedem Scheiß missbraucht. Und ich finde es fürchterlich und ich ärgere mich maßlos darüber, wenn manchmal die Sache von Jesus dazu missbraucht wird, um Leute in religiösen Wahn zu treiben oder für die eigene Sache zu manipulieren. Aber es gibt auch Dinge, der schreibt er hier davon, die sind jetzt nicht irgendwie Irrlehren, aber sie sind Themen, hier also genannt halt die endlose Geschlechtsregister oder irgendwelche Legenden, über die man sich gestritten hat. Und das waren Themen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Irrlehre, aber das ist ein Thema, das wirft eigentlich viel mehr Streit auf, viel mehr Streitfragen auf, als dass es irgendwo letztendlich göttliche Erbauung hervorbringt. Und auch davon gibt es eine Menge Beispiele, auch ganz praktisch, was es da für Themen gibt. Am Freitag habe ich zum Beispiel gehört, dass es Gemeinden gibt, wo es zum Beispiel überhaupt nicht in ist und es irgendwie sogar aus der Bibel begründet wird, Bärte zu tragen. Alle Männer sind glatt rasiert. Und zum Beispiel darüber, ich weiß jetzt gar nicht mit welcher Bibelstelle, oder wo es Themen gibt, irgendwie, die echte Randthemen sind. Und sich darüber zu streiten, wenn man merkt, es baut eigentlich den Glauben wirklich ab. Dann macht es auch eigentlich mal Sinn, die Gräten beiseite zu lassen. Denn das Ziel sollte eigentlich das Ziel bleiben. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Paulus schreibt hier, das Ziel ist doch Liebe aus reinem Herzen und einem guten Gewissen und ein ungeheuchelter Glaube. Gute Fragen zu stellen ist eine richtig gute Sache. Und Fragen zum Beispiel, ja, okay, ich habe das gelesen, was bedeutet eigentlich dieser Text? Was gibt es irgendwie eine Handlungsempfehlung für mein Leben? Gibt es irgendwas, was Gott da zum Ausdruck bringen will? Ein zweiter Punkt. Alles, was wir so von Gott erkennen, das ist irgendwie nur ein Stück davon. Und wir brauchen Ergänzung. Und wir brauchen Ergänzung durch andere Leute, durch andere Menschen. Ich höre immer mal wieder so diese These, dass Leute sagen, ich mache das mit Gott alleine aus. Das kläre ich mit ihm. Ich will mich nicht abhängig machen von anderen Leuten. Da ist was Wahres dran, das ist auch gar nicht so schlecht. Klingt auch ein bisschen schlau. Und doch ist es auch etwas ein bisschen, auch nicht ganz richtig. Denn einmal, klar, will Gott und wir auch, will nicht, dass wir von irgendeinem Prediger uns immer alles über Gott erklärt, irgendwie, dass wir davon abhängig sind. Und er möchte auch nicht, dass irgendwelche Menschen seinen Platz in unserem Leben haben. Aber er möchte auch nicht den Platz von anderen Leuten einnehmen. Und es ist eigentlich nicht gut, wenn Menschen alleine einsame Entscheidungen treffen, wenn sie alleine grübeln, sondern wir brauchen das. Und wenn Jesus, wir haben es gerade gelesen, hier nochmal, wenn er schon irgendwie bei anderen Lehrern gesessen hat und ihnen auch zugehört hat, dann sollten wir das ja auch tun. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. In Korinth, ein anderes Beispiel dafür, eine der ersten Gemeinden, da gab es auch eine Menge, war gar keine Vorbildgemeinde unbedingt, aber da gab es eine Menge Streit und Zoff und Schwierigkeiten. Und Paulus schreibt an diese Leute, weil es da scheinbar auch diese Streitigkeiten gab, da gab es die einen so theologische Lager, die haben eher zu dem gehalten und die anderen haben sich eher zu dieser Lehre hingezogen gefühlt. Und an die schreibt er, merkt ihr, wie unsinnig es ist, einem bestimmten Menschen zu folgen und sich darauf auch noch etwas einzubilden? Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos, Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus. Das ist so ein Titel für Jesus. Und Christus gehört Gott. Ihr müsst euch jetzt nicht entscheiden, ob ihr jetzt irgendwie Anhänger sein wollt von Apollos oder ihr seid eher so die Petrus-Leute. Irgendwie, ihr könnt doch beide haben. Es gehört euch doch alles. Und wir dürfen uns von ganz vielen Christen inspirieren lassen. Ich finde es total super. Einer bei uns war irgendwie in einem katholischen Kloster und hat dort gute Sachen mitgenommen. Das Freakstock war lange Zeit unser Festival, auf einem Gelände, was den koptischen Christen, das ist die alte ägyptisch-orthodoxe Kirche, was denen gehört hat. Und die haben auch der Bischof war auch von denen da und er hat uns auch irgendwie also Ausflüge angeboten zu so einem Kloster, was sie da haben. Und wir dürfen uns von diesen Leuten inspirieren lassen und von baptistischen, landeskirchlichen, freievangelischen, charismatischen Christen. Das gehört uns alles. Und überall gibt's großartige Erkenntnisse, gibt's großartige Leute und es gehört uns auch irgendwie alles. Und ich glaube, Theologie ist eher Mannschaftssport, als dass es Einzelsport wäre. Eher eine Sache, wo viele Leute dran arbeiten, weil keiner irgendwie das ganze Bild hat und doch jeder einen Blick darauf hat. Und klar hat irgendwie jede Gemeinde auch irgendwie so ein Profil oder hat auch so ein paar Dinge, so ein paar Schwerpunkte, wo man sagt, okay, so sehen wir das an irgendwelchen Punkten. Und es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, zum Beispiel hier bei uns in der Gemeinde Mitglied werden zu wollen, wenn man sagt, aber ich habe jetzt irgendwie mit Rockmusik irgendwie noch ein Problem oder den Heiligen Geist halte ich für ausgestorben. Das macht nicht so wirklich viel Sinn, dann hier Mitglied zu werden, weil natürlich auch man so auch zu manchen Punkten man auch, wir hier auch Überzeugungen haben. Aber grundsätzlich ist es wichtig, echt, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Keiner hat das ganze Bild. Wir sind nicht die ersten Christen, die alle Antworten haben. Ich glaube, wir sind auch nicht mal die, die alle Fragen kennen. Und letztendlich liegt auch ein echt ein Riesenpunkt Entspanntheit da drin, zu wissen, ich habe nicht alles von Gott verstanden. Ich kann das auch gar nicht und ich muss es auch nicht. Dass es okay so ist. Und auch anderen Lehrern zuzuhören und Fragen zu stellen, das sollten wir auch machen. Ich hänge noch das letzte, ein weiteres Prinzip dran. Prinzip Nummer 3. Vorrang für die höhere Wahrheitsebene. In der Bibel gibt es Dinge, die wichtiger sind und es gibt Dinge, die weniger wichtig sind. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Und trotzdem gibt es einige Dinge, einige Themen, die bringen einfach mehr Gewicht auf die Waage als andere. Es gibt Dinge, die sind höher gestellt. Und in Diskussionen, die Jesus hatte, wird das manchmal deutlich. Das zum Beispiel dieser Text, da unterhält sich Jesus mit Bibellesern, mit sogar Schriftgelehrten. Und er sagt, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies solltet ihr tun und jenes nicht lassen, ihr verblendenden Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Hier wurde gewissenhaft darauf geachtet, dass man 10% von seinem Einkommen spendet. Das ist so eine Sache, die man im Alten Testament immer wieder findet. Und auch im Neuen Testament. Und die haben sogar von ihrem Einkommen, also selbst von der Gewürzernte von Kümmel und Minze, 10% gespendet. Und Jesus kritisiert das gar nicht, dass sie da so gewissenhaft waren. Er meinte, okay, hey, das tut und lasst es nicht. Aber es gibt etwas, ihr habt das Wichtigere vernachlässigt. Es gibt wichtigere Dinge und das ist das Recht, das ist Barmherzigkeit. Und das ist Glauben. Und ich wünsche mir sehr, dass über uns das nicht irgendwann mal sagt, hey Mann, Wolfgang, du hast Kamele verschluckt und Mücken ausgesiebt. Du hast aus einer Mücke einen Elefanten gemacht oder einen Kamel gemacht. Weil es gibt einfach in der Bibel Dinge, die sind wie so bei einem Haus, wie so die statischen tragenden Wände. Es gibt, und wir haben das, als wir umgebaut hatten, da haben wir irgendwie auch gemerkt, weil wir haben irgendwann einen tragenden Balken angesägt. Und weil wir da ein Rohr durchlegen wollten und immer mehr von mitgenommen. Und irgendwer sagte mal, ja, ich habe gehört, man kann auch von einem Drittel wegnehmen. Ja, also Heimwerker unter sich. Und irgendwann habe ich da keine Ruhe mehr drüber bekommen und dann haben wir die Wand nochmal aufgemacht, Jahre später. Es hat gehalten und wir hatten 2/3 weggenommen. Wo richtig viel drauf liegt. Und es gibt auch in der Bibel, da gibt es die tragenden Wände und die solltest du nicht einreißen, sondern die 2/3 von so einem tragenden Balken, wo alles dran hängt. Jesus wurde mal gefragt, was ist das Allerwichtigste? Und er sagt, hey, das Wichtigste ist es, Gott zu lieben, deinen Mitmenschen zu lieben und dich selber zu lieben. Also deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und er sagt, an diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz. Da hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Statik. Und es gibt halt einfach, und das ist gut zu wissen, es gibt Dinge, die sind wichtiger als andere. Wenn wir halt uns das durchlesen. 2 weitere Unterpunkte noch dazu. Ich gehe die mal ein bisschen, weil ich auch gerne noch ein bisschen auch die Band hier nach vorne haben möchte. Das ist, wenn wir manchmal die Bibel lesen, das gibt es irgendwie den ursprünglichen Willen Gottes, was er sich eigentlich mal dabei gedacht hat für Menschen. Den Plan A, wie es eigentlich sein sollte. Und es gibt aber auch den zulassenden Willen Gottes, nämlich dass ganz vieles von dem, auch was in der Bibel steht, eigentlich Plan B, C, D oder irgendwas ist. Wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, das liest man eigentlich auch sehr gut auf den ersten Seiten der Bibel. Aber wir leben nicht mehr im Paradies und keiner weiß das besser als Gott selber, dass wir nicht mehr im Paradies lesen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, hier ist ja eigentlich kaum noch was wie im Paradies. Allein, dass wir alle hier mit Textilien unterwegs sind. Aber das will ich hier nicht weiter ausführen. Aber es gibt kaum noch etwas, was so ist, wie Gott sich das ursprünglich mal gedacht hat. Und vieles, was wir hier lesen, ist so eine Notordnung, wie Gott mit Krisensituationen umgeht. Und eigentlich nicht sein ursprünglicher Plan dabei. Ich will das mal an einer Sache deutlich machen. Und das verwirrt einen manchmal. Angenommen, wir würden jetzt hier Eltern fragen von einem neugeborenen Kind. Habt ihr vor oder wollt ihr, dass euer Kind in der Schule mal sitzen bleibt? Und dann würden sie sagen, nein, wir möchten das nicht. Wir werden zur Not auch mit Nachhilfe und Förderung und Unterstützung, natürlich, das wollen wir verhindern. Und vielleicht hat man die gleichen Eltern Jahre später durch, vielleicht ist das Kind vielleicht lange krank gewesen, hat total viel Unterricht ausgefallen, Unterricht verpasst. Und dann sind vielleicht die gleichen Eltern, die froh und dankbar dafür sind, dass es die Möglichkeit gibt, ein Schuljahr zu wiederholen. Und dann sagst du, ja Moment, ihr wart doch immer dagegen, dass das Kind sitzen bleibt. Und jetzt seid ihr dafür? Ja, und das, auch das kommt in der Bibel vor, dass wir Dinge lesen, wo man denkt, Moment, das war doch eigentlich anders und jetzt ist Gott irgendwie doch auch dafür. Wie kommt das zusammen? Manchmal gibt es den eigentlichen Willen Gottes und auch den Gotteswillen für einfach Situationen, die so sind, wie sie irgendwie sind, für Notsituationen. Und wir, so viele leben in Situationen, die weit weg vom Paradies sind. Dinge, Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir auch nicht mal eben zurückdrehen können. Dinge, die so sind, wo uns Wunder manchmal natürlich auch helfen können. Da glauben wir ja auch dran. Und trotzdem auch Gott irgendwie mit Leuten unterwegs sein will, die weit, weit weg vom Paradies sind. Die weit, weit weg sind. Die vielleicht mehr auf dem Boden liegen, als aufrecht stehen. Und ich finde das super. Und da zeigt sich auch richtig viel Gnade Gottes, dass es Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Und trotzdem, es ist auch echt gut, letzter Unterpunkt, die Band kann sich schon mal nach vorne kommen und bewaffnen. Manchmal ist es auch echt gut, vom Ursprung her zu denken und mal zu gucken, was war denn eigentlich mal der Plan? Was hatte Gott denn eigentlich mal vorgehabt? In einer Diskussion sagt Jesus so eine gute Bemerkung. Er sagt, ja, das stimmt, das steht auch alles in der Bibel. Aber am Anfang war es eigentlich anders mal gedacht. Erinnert euch doch mal, wie es eigentlich sein sollte bei Gott. Und will da mal ein ganz krasses Beispiel zum Abschluss dazu geben. In Gottes Wort gibt es unglaublich viele Stellen zum Thema Sklaverei. Sklaverei war für viele Leute über Jahrhunderte, über Jahrtausende eine ganz normale Sache, ein ganz normaler Bestandteil des Lebens. Die ersten Christen, die Gemeinde, bestand größtenteils aus Sklaven. Und es gibt Stellen dafür, die gibt Sklaven gewisse Rechte, gewisse Schutzvorschriften für Sklaven. Und es gab Aufforderungen im Neuen Testament an Sklaven, ihr Sklaven seid euren Herren untertan und dient ihnen ganz vortrefflich. Und es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, die Sklaverei als unmenschlich brandmarkt, die das verbietet, die dagegen ist. Und vielleicht schluckst du jetzt, okay, aber warum wurde die denn dann abgeschafft? Weil ich meine, ja, und das haben halt auch damals viele Leute, die gesagt haben, warum sollen wir das denn abschaffen? Das ist doch, hat doch Vorteile für uns. Und die hatten sogar mehr Bibelstellen auf ihrer Seite, sondern es steht doch in der Bibel, die Sklaven sollen bei ihren Herren bleiben. Das soll so bleiben. Und warum ist das dann trotzdem abgeschafft worden? Und warum waren auch gerade Christen, haben einen ganz entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass das mal abgeschafft wurde? Warum ist es eigentlich unter den Christen eigentlich ganz klar, dass alle sagen, ja, das ist unmenschlich, das ist gut, dass es das nicht mehr gibt? Oder ich kenne mich da nicht so aus. In einigen Teilen der Welt gibt es das ja auch noch. Weil es halt am Ursprung nicht so war. Am Anfang war es anders. Gott wollte das nie. Sklaverei war nie ein Herzensanliegen Gottes oder der Plan, dass er das wollte, dass Menschen beherrscht werden. Sondern eigentlich sollten Menschen herrschen über die Schöpfung und nicht von anderen Menschen beherrschen, unterdrückt werden. Am Anfang war es nicht so. Und das, was hier auch teilweise steht, auch über Sklaven, ist so eine Notordnung, dass wenigstens hier ein gewisser Schutz da ist, aber nicht der ursprüngliche Wille Gottes. Und wo das geht, vom Ursprung her zu denken, ist das sehr, sehr gut. Ja, das mal zwei weitere Prinzipien, das wären dann schon drei, und damit kann man schon ordentlich zugreifen. Und trotz alledem, als letzte Bemerkung sei gesagt, es geht nie darum, dass wir hier eine Beziehung zu einem Buch aufbauen und dieses Buch irgendwie lieben, sondern dass wir den Autor lieben. Es ist nicht irgendwie, dass Jesus gesagt hat, wenn ich irgendwann gehe, dann schicke ich euch den zweiten Teil des Buches. Sondern ich schicke euch den Heiligen Geist. Ich möchte, dass ihr, es geht um eine Beziehung zu Gott. Man sagt irgendwie, das Christentum ist ja eine Buchreligion. Ich mag weder den Begriff Religion noch Buchreligion, aber wir haben ein Buch und es ist, wie Ingo es auch gepredigt hat, es ist eine edle Gabe. Es ist eine, wir sollten uns darüber freuen, wie jemand, der reiche Beute gemacht hat. Und trotzdem, es geht nie darum, nur, wenn du nur eine Beziehung zu einem Buch hast, dann wird es eigentlich immer ätzend. So eine Beziehung zu dem Autor, der es geschrieben hat. Amen.